Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe vor kurzem das Buch Daniel gelesen und dann bin ich bei Kapitel 9 stehen geblieben. Und dann dachte ich, darüber predige ich das nächste Mal. Daniel 9 ist ein Bußgebet, das Daniel für sein Volk spricht. Das ist eines der bekannten Gebete im Alten Testament. Und ich versuche euch hineinzunehmen in die Situation, in der sich Daniel befindet. Das Volk Gottes war in babylonischer Gefangenschaft. Es wurde vom König Nebukadnezar nach Babylon verschleppt. Gott wollte sein Volk für seine Sünde strafen. Deshalb steht in Daniel Kapitel 1, Vers 2, und der Herr übergab ihm Joachim, den König Judas. Ihm, das war Nebukadnezar. Gott übergab Nebukadnezar, den König Judas und das ganze Volk. Das heißt, Gott selber brachte das Volk Gottes in die Gefangenschaft. Und in dieser Gefangenschaft war ein junger Mann namens Daniel. Er wurde als junger Mann zum Hof des Königs geholt, wurde dort ausgebildet. Da wurden ganz bestimmte Leute ausgewählt, die aus gutem Geschlecht kamen, die klug waren. Und die wollte der König Nebukadnezar an den Hof holen, um sie auszubilden, dass sie ihm später dienten. Einer davon war Daniel. Seine Freunde werden auch erwähnt. Aber Daniel war nicht nur klug und weise, Daniel war auch gottesfürchtig. Er wollte auf gar keinen Fall sich versündigen. Und wir lesen dann in Kapitel 1 bereits, wie Daniel und seine Freunde sich mit Gemüse ernährten, Wasser getrunken haben, weil sie nicht des Königs Speise essen wollten und sich nicht verunreinigen wollten mit des Königs Speise und dem Wein, den es da zu trinken gab. Und Gott sorgte dafür, dass trotz dieser schlechteren Ernährung Daniel und seine Freunde besser aussahen als alle anderen. Sie waren klüger, es steht sogar 10-mal klüger als alle Weisen am Hof des Königs. Oder dann weiter Kapitel 3. Nebukadnezar macht ein großes goldenes Standbild. Alle Menschen sollten vor diesem Standbild niederfallen. Und jeder, der sich nicht beugen wollte, wurde in den glühenden Feuerofen geworfen. Aber Daniel und seine Freunde, sie beugten ihre Knie nicht vor dem Standbild und so wurden sie in den Ofen geworfen. Und sie überlebten wie durch ein Wunder, sie überlebten etwas, was eigentlich kein Mensch überleben konnte. Und dann lesen wir in Daniel 6, wie die führenden Leute, sie wollten den Daniel aus dem Weg schaffen. Der war so klug und so weise, das war ihnen ein Dorn im Auge. Und so schlugen sie dem König vor, dass man in den nächsten 30 Tagen von niemandem etwas erbitten sollte, als allein vom König. Und jeder, der das nicht tat, wurde in die Löwengrube geworfen. Auch diesmal, als Daniel das hörte, ging er in sein Zimmer bei offenem Fenster und begann sofort zu beten. Auch dort, er wurde dann in die Löwengrube geworfen, auch dort wurde Daniel bewahrt wie durch ein Wunder. Was für ein Vorbild, oder? Was war das für ein Mann? Und in diese Situation hinein lesen wir Daniel 9. Ich lese Vers 1 bis 23, sind heute ein paar Verse. Im ersten Jahr Darius des Sohnes Ahasverus aus der Mederstamm, der über das Königreich der Chaldäer König war, in dem selbigen ersten Jahr seines Königreichs merkte ich Daniel in den Büchern auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, zu beten und zu flehen, mit Fasten im Sack und in der Asche. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, bekannte und sprach, ach lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade hältst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir sind von deinen Geboten und Rechten gewichen. Wir gehorchten nicht deinen Knechten, den Propheten, die in deinem Namen unseren Königen, Fürsten, Vätern und einem Volk im Lande predigten. Du, Herr, bist gerecht, wir aber müssen uns schämen, wie es denn jetzt geht, denen von Juda und denen von Jerusalem und dem ganzen Israel, beide denen, die nahe und ferne sind, in allen Landen, dahin du uns verstoßen hast, um ihrer Missetat willen, die sie an dir begangen haben. Ja, Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten und unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Dein aber, Herr, unser Gott, ist die Barmherzigkeit und Vergebung, denn wir sind abtrünnig geworden und gehorcht nicht der Stimme des Herrn unseres Gottes, dass wir gewandelt hätten in seinem Gesetz, welches er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten, sondern das ganze Israel übertrat dein Gesetz und wichen ab, dass sie deiner Stimme nicht gehorchten. Daher trifft uns auch der Fluch und Schwur, der geschrieben steht im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, dass wir an ihm gesündigt haben. Und er hat seine Worte gehalten, die er geredet hat, wider uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er solch groß Unglück über uns hat gehen lassen, dass dergleichen unter allem Himmel nicht geschehen ist, wie über Jerusalem geschehen ist. Gleich wie es geschrieben steht im Gesetz Mose, so ist all dies große Unglück über uns gegangen. So beteten wir auch nicht vor dem Herrn, unserem Gott, dass wir uns von den Sünden bekehrten und deine Wahrheit vernehmen. Darum ist der Herr auch wacker gewesen mit diesem Unglück und hat es über uns gehen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut. Denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, wie er jetzt ist, wir haben gesündigt und sind leider gottlos gewesen. Ach, Herr, um aller deiner Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berge. Denn um unserer Sünde willen, um unserer Väter Missetat willen, trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her sind. Und nun, unser Gott, höre das Gebet deines Knechts und sein Flehen und sei gnädiglich an deinem Heiligtum, das verstöret ist um des Herrn willen. Neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und siehe, wie wir verstört sind und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir in unserem Gebet, nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Ach, Herr, höre, ach, Herr, sei gnädig, ach, Herr, merke auf und tue es und verzieh nicht um deines selbst willen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volks Israel Sünde bekannte und lag mit meinem Gebet vor dem Herrn, meinem Gott, um den heiligen Berg meines Gottes, eben da ich so redete in meinem Gebet, flog daher der Mann Gabriel, den ich vorhin gesehen hatte, im Gesicht und rührte mich an um die Zeit des Abendopfers. Und er berichtete mir und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, dir zu berichten, denn da du anfingst zu beten, ging dieser Befehl aus. Und ich komme darum, dass ich dir anzeige, denn du bist lieb und wert, so merke nun darauf, dass du das Gesicht verstehst bis hierher. Ein langer Text. Ich habe schon erzählt, eines der großen Gebete im Alten Testament. Wir wissen, Daniel hat viel gebetet. Er war ein Mann des Gebetes. Er wusste, Gebet kann mehr bewirken als alles, was ich mit meinen Händen tue. Heute noch so. Und interessant ist, er hat nicht nur gebetet, er hat auch die Bibel gelesen. Zumindest diese Teile, die ihm damals zur Verfügung standen. Wir lesen in Daniel 9, Vers 2, in demselbigen ersten Jahr seines Königsreichs merkte ich Daniel in den Büchern, also da waren Bücher, biblische Bücher, auf die Zahl der Jahre, davon der Herr geredet hatte zum Propheten Jeremia, dass Jerusalem sollte 70 Jahre wüst liegen. Daniel hatte gebetet, er hat die Bibel gelesen und wir wissen, er hat es dreimal am Tag getan. Daniel wusste aus Psalm 119, Vers 103, dein Wort ist meinem Munde süßer denn Honig, dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und deshalb achtete Daniel ganz genau auf das, was er in Gottes Wort gelesen hatte. Und dann war er offensichtlich bei Jeremia 29 stehen geblieben und er liest in Vers 1, dies sind die Worte im Briefe, den der Prophet Jeremia sandte von Jerusalem zu den übrigen Ältesten, die weggeführt waren, und zu den Priestern und Propheten und zum ganzen Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem hatte weggeführt gegen Babel. Und Daniel sah hier, es geht hier um uns, wir sind in Babel. Denn so spricht der Herr, wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch bringe an diesen Ort, denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, nämlich Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, das ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn so ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und will euer Gefängnis wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, dahin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und will euch wiederum an diesen Ort bringen, von dannen ich euch habe lassen wegführen. Und Daniel merkt, das sind Verse, die sprechen genau in meine Situation. Daniel war einer von denen, die Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel verschleppt hatte in die Gefangenschaft. Und dann liest er in Vers 10, wenn zu Babel 70 Jahre aus sind, so will ich euch besuchen und will mein gnädiges Wort über euch erwecken, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Und Daniel wusste sofort, dass die Gefangenschaft wohl bald ein Ende haben würde. Sie waren schon viele Jahre dort. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber wahrscheinlich waren es nur noch wenige Jahre. Und nachdem Gott für die Gefangenschaft verantwortlich war und Gott verheißen hat, dass er sie zurückbringt, wusste er, Gott wird auch dafür sorgen, dass sie wieder zurück in die Heimat kamen. Uns ist das oft nicht klar, aber Gott ist der Herr über alles, was wir erleben. Das Böse und das Gute. Das gilt auch für unser Leben. Und auch wenn die Babylonier sehr mächtig waren, wenn es menschlich gesehen keine Möglichkeit war, der Gefangenschaft zu entrinnen, so war Gott doch stärker als alle Mächtigen dieser Welt und er konnte einen Ausweg schaffen und sie dahin zurückbringen, wo man sie weggeschleppt hatte. Davon war Daniel überzeugt. Lasst mich noch eine Sache kurz erwähnen, bevor wir weiter im Text und uns den Text anschauen. Daniel, ich habe es vorher erwähnt, er hat gebetet dreimal am Tag und die Bibel gelesen. Das ist ein Vorbild für uns. Wenn ihr Lebensbilder lest, alle Menschen, die Gott auf besondere Weise im Reich Gottes gebraucht hat, waren immer Bibelleser und Bäner. Immer. Jeder Christ, der einen Tag ohne Bibellesen und Beten beginnt, der erkennt sehr schnell, das ist ein großer Unterschied, wie ich in den Tag gehe. Denn Bibellesen Und Beten gibt die richtige Ausrichtung für den Tag. Gottes Wort gibt Kraft. Die Bibel sagt, Gottes Wort ist unsere Speise. Es ist das beste Fundament, das es gibt auf dieser Welt gegen die Stürme des Lebens. Und wir können uns keinen besseren Gefallen tun, als Bibel zu lesen und zu beten. Was ich auch interessant finde in dem Kapitel hier, die Reaktion Daniels, als er erkennt, dass es nur noch wenige Jahre sind, bis Gott sie zurückholt. Er hat begonnen zu beten. Warum eigentlich? Daniel hat es, Gott hat es sowieso versprochen, dass er sie zurückbringt, oder? Er musste doch nur abwarten. Der Text gibt uns darauf keine direkte Antwort. Aber ich glaube, dass Daniel sofort erinnert wurde an das, warum sie weggeschleppt wurden. Es war ihre Sünde. Gott hat sie bestraft für ihre Sünde. Und Daniel wollte sicherstellen, dass wirklich alles ausgeräumt war und nachher wieder ihnen ihre Sünde auf die Füße fiel. Außerdem ist es so im Reich Gottes, das Gebet der Kinder Gottes und das Handeln Gottes ist ganz eng miteinander verbunden. Unsere Gebete führen dazu, dass Gott handelt und gleichzeitig treibt uns Gott ins Gebet, damit er handeln kann. Beides gehört zusammen und widerspricht sich nicht. Am Ende geht es nur um eines, nämlich dass der Wille Gottes geschieht, in deinem und in meinem Leben. Aber schauen wir jetzt an, wie Daniel gebetet hat, um von ihm lernen zu können. Das Erste, was wir sehen, seine Gebetshaltung. Er war demütig und ganz auf Gott ausgerichtet. Vers 3, und ich kehrte mich zu Gott, dem Herrn, zu beten und zu flehen mit Fasten im Sack und in der Asche. Unseren Kindern versuchen wir beizubringen, dass wenn sie mit jemandem reden, dass sie ihm in die Augen schauen. Und Daniel kehrte sich zu Gott. Er schaute ihn an. Nicht als Person, aber er konzentrierte sich ganz bewusst auf Gott. Und es wurde auch hier berichtet, mit Fasten in Sack und in der Asche. Das habe ich noch nie gemacht. Aber er wollte jede Art der Ablenkung ausschließen. So konzentriert war er auf Gott. Psalm 27, 8, mein Herz hält dir vor dein Wort. Ich will mein Antlitz suchen, darum suche ich auch Herr dein Antlitz. Daniel suchte das Angesicht Gottes. Er suchte Gott mit einem ehrlichen und offenen Herzen. Psalm 34, 5, da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und errettete mich aus aller meiner Furcht. Und dann beginnt er Gott anzureden. Zweiter Punkt Daniels Anrede. Er kam mit Ehrfurcht vor den allmächtigen Gott. Vers 4, ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und bekannte und sprach, ach lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade hältst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hier spricht Daniel Gott als den allmächtigen Gott an. Auch das ist sehr wichtig, denke ich. Wir beten oft zu Gott und sind uns gar nicht bewusst, mit wem wir da reden. Und ich frage mich, wie ist es, wenn andere Leute meinem Gebet zuhören? Spüren sie dann, dass ich dann mit dem Schöpfer des Universums rede? Oder beten wir einfach so daher? Und wir machen uns gar nicht bewusst, mit wem wir da reden. Was glauben wir denn, wer wir sind? Jesaja 6, Vers 5 steht, Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Jesaja wusste, ich habe unreine Lippen, ich bin voller Sünde und die Menschen, die um mich herum leben, sind es genauso. Aber Gott ist groß, er ist allmächtig, er ist stark, er ist majestätisch. Er ist niemals mit uns Menschen vergleichbar. Und trotz dieser Größe, dieser Allmacht Gottes, gibt es kein Hindernis, Gott nahe zu kommen. Aber die Nähe Gottes bedeutet nicht, dass wir ihn wie einen Kumpel behandeln. Deshalb wollen wir mit Ehrfurcht zu Gott kommen. Wir haben uns heute Morgen ja auch nicht bei McDonald's getroffen. Oder wir sind auch kein Sportverein. Wir sind ganz bewusst hierher gekommen. Und es ist nicht so, dass dieser Raum ein Heiligtum wäre. Aber wir versammeln uns allgemein die Jesu und versammeln uns Gott zu begegnen. Und deshalb ist dieser Ort und diese gemeinsame Zeit etwas ganz Besonderes. Und wenn wir Gottes Wort in der Hand haben, dann wollen wir innehalten und uns bewusst werden, dass das das Wort des allmächtigen Gottes ist. Daniel sagt in Vers 4, ach lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade hältst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Haben wir das gehört? Und deine Gebote halten. Das war doch nur im Alten Testament, oder? Nein, Jesus sagt in Johannes 14, 23, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wer mich liebt, der wird mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt nicht nur die 10 Gebote, es geht um das ganze Wort Gottes, das ihr halten sollt. Und das gilt auch heute. Und Gott hat einen Bund mit euch geschlossen. Schon in 3. Mose 26, 12 sagt Gott zu seinem Volk, und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Das ist der Bund Gottes auch mit uns. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und wenn ihr meinen Segen wollt, dann tut, was ich euch sage. Ich gebe euch meine Regeln und meine Befehle. Und wenn ihr meine Gebote haltet, wird es euch gut gehen. Und wenn ihr sie nicht haltet, werdet ihr Probleme bekommen. So ist das doch auch, wenn wir den Bund der Ehe schließen. Die Ehe ist ein Bund oder ein Vertrag. Denn wenn ich heirate, dann verspreche ich meinem Partner, dass ich zu ihm stehe in guten und bösen Tagen. Und dann hat es nichts mit dem Gefühl zu tun. Vertrag ist Vertrag. Verpflichtung ist Verpflichtung, Versprechen ist Versprechen. Und das zeigt auf der anderen Seite ja auch, wie sehr ich den anderen lieb habe, wenn ich ihm das verspreche. Und Liebe ohne Gehorsam ist wertlos. Liebe ohne Gehorsam ist nicht mehr als ein Gefühl, das vergeht und am Ende ist es vollkommen wertlos. Und unser Denken über die Gemeinde Jesu und das Wort Gottes und die Größe und die Vollmacht Gottes, über die Bedeutung des Gebetes und die Ernsthaftigkeit der Beziehung zu Gott, zeigt, wie wichtig es uns wirklich ist. Wir sind so negativ von unserer Kultur beeinflusst, dass wir nur uns selber sehen. Unsere Wünsche, unsere Befriedigung, unser gutes Gefühl, dass wir gar keine Antenne mehr haben für die Größe Gottes und was für Gott wichtig ist. Mir ist das erst in letzter Zeit so richtig aufgefallen, als ich so die Lieder angeschaut habe, die im christlichen Bereich so gesungen werden. Wir haben ja vor kurzem das Lied miteinander gesungen, einst war es nur der Segen. Und ich lese euch mal vor, was da steht. Einst war es nur der Segen, also einst ging es nur um den Segen Gottes, dass ich ja gesegnet wurde. Jetzt ist Gott mein Herz. Einst suchte ich Gefühle, jetzt ruhe ich im Wort. Einst wünschte ich die Gaben, es will doch jeder haben, die Gaben. Eh der Gäber mein, einst wollte ich die Heilung, jetzt nur ihn allein. Einst gab's eigene Pläne, jetzt heißt's nicht mehr ich. Oder einst war's meine Arbeit, jetzt tut er's allein. Einst wollte ich ihn brauchen, jetzt bin ich nur sein. Einst erstrebte ich Kräfte, jetzt in ihm ich ruh. Einst wollte ich's erzwingen, jetzt schau ich nur zu. Alles, alles, Jesus nur allein. Und so weiter. Ihr kennt das Lied. Das Denken unserer Generation, der Kirche dazu, ist so sehr auf unsere Befriedigung, das, was wir wollen, auf unsere Gefühle gerichtet, dass wir nichts mehr mit dem anfangen können, wenn Daniel hier sagt, ach lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott. Das sollten wir mal kurz darüber nachdenken. Innehalten. Gott ist heilig. Er ist gerecht. Und wir sind es nicht. Ach, lieber Herr, du großer und schrecklicher Gott, so betet Daniel. Und dann der dritte Punkt. Wir alle haben gesündigt. Vers 5, ich betete aber zu dem Herrn, meinen Gott, und bekannte und sprach, ach, lieber Herr, du großer, schrecklicher Gott, der du Bund und Gnade hältst denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Jetzt kommt es, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden und sind von deinen Geboten und Rechten gewichen. Interessant ist, in Vers 4 sagt er, ich betete zu dem Herrn, und jetzt sagt er, wir haben gesündigt. Wie kommt Daniel dazu, dass er sich für die Sünde der anderen mitverantwortlich macht? Ich habe euch bewusst vorher erzählt, was er für ein Mann war. Er war ein rechtschaffener Mann. Er hat Gott vertraut im Angesicht des Todes. Aber Daniel wusste, dass er mit allen anderen zum Volk Gottes gehörte und dass im Volk Gottes einer für den anderen verantwortlich ist. Und er konnte nicht so tun, als würde ihn das nichts angehen. Er identifizierte sich sogar mit der Sünde des Volkes und er machte keinen Unterschied zu seiner eigenen Sünde. Solch ein Ding ist uns vollkommen fremd. Also mir geht es so. Das fällt unserem Stolz so schwer, dass ich für die Sünde des anderen mitverantwortlich bin. Ich muss eigentlich sagen, als ich das gelesen habe, musste ich erstmal niederknien und Buße tun. Und Daniel war sogar sehr spezifisch in dem, was er an Sünde aufgezählt hat. Er macht keine Ausnahmen, nennt keine Entschuldigung für die Sünden seines Volkes. Er sagt immer wieder, wir haben gesündigt, nicht ich, wir, und bezieht sich mit ein. Vers 5, wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos gewesen, abtrünnig geworden, sind von deinen Geboten und Rechten gewichen. Vers 8, ja Herr, wir, unsere Könige, unsere Fürsten, unsere Väter müssen uns schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Vers 11, sondern das ganze Israel übertrat dein Gesetz und wichen ab, dass sie deiner Stimme nicht gehorchten. Daher trifft uns der Fluch und Schwur, der geschrieben steht im Gesetz Mose, des Knechtes Gottes, dass wir an ihm gesündigt haben. Vers 15, und nun, Herr unser Gott, der du dein Volk aus Ägyptenland geführt hast mit starker Hand und hast dir einen Namen gemacht, wie es jetzt ist, wir haben gesündigt und sind leider gottlos gewesen. Wir haben gesündigt. Wir sind den falschen Weg gegangen. Wir sind gottlos gewesen. Wir sind böse. Wir sind schuldig. Wir haben rebelliert. Es ist eigentlich unglaublich, wie sehr sich Daniel mit der Sünde seines Volkes identifiziert. Ist das nicht zu viel des Guten? Er war doch so ein toller Mann. Ich glaube nicht. Denn Daniel wusste, auch er war durch und durch sündig. Auch Daniel wusste, ich bin voller Rebellion gegen Gott. So ist das auch bei uns. Wir lesen Gottes Wort und wir tun es nicht. Wir wissen, dass der Pfad der Gerechtigkeit ein schmaler Pfad ist und wir machen faule Kompromisse auf dem breiten Weg. Ich weiß, dass ich Gottes Wort hören soll. Ich soll mich damit beschäftigen. Aber ich will es nicht. Woher kommt das? Weil ich rebellisch bin. Weil ich böse bin. Da fährt eine Mutter mit ihrem Kind im Auto und das Kind springt im Auto herum, ohne angeschnallt zu sein. Schließlich hält die Mutter an, macht den Sicherheitsgurt fest und sagt dem Kind, dass es nicht mehr mitfahren darf, wenn es nicht sitzen bleibt und angeschnallt ist. Und das Kind sagt, auch wenn ich von außen angeschnallt bin, so stehe ich innerlich immer noch. Auch wenn ich nach außen angeschnallt bin, in meinem Herzen stehe ich immer noch. Wir Christen wissen sehr genau, wie einfach es ist, dieses Spiel zu spielen. In der Öffentlichkeit tun wir das, was man von uns erwartet. Aber in der Verborgenheit unseres Herzens stehen wir, wie das Kind. Wenn wir unsere Sünde bekennen vor Gott, als Einzelperson, als ganze Gemeinde, dann hilft es sehr spezifisch zu sein. Und das Gebet Daniels ist ein gutes Beispiel, wie wir Buße tun können, wie wir ehrlich zu Gott sein können. Daniel spricht von getanem Unrecht, von Gottlosigkeit, von Ungehorsam, von übertretenen Geboten und Gesetzen. Und man hat den Eindruck, als könnte Daniel gar nicht aufhören. Wenn wir ehrlich zu uns selber sind, dann müssen wir sagen, wir haben Gott auch oft nicht richtig zugehört. Sonst wären wir doch andere Leute, oder? Dann hätte ich doch nicht so viel mit meinem Stolz und Hochmut zu kämpfen, oder? Dann wären doch unsere Räume immer voll mit denen, die sonst zu uns kommen, oder? Dann würden wir doch immer die Bibel lesen und beten. Dann wären alle Bekehrten getauft, jeder wird den zehnten Teil seines Geldes Gott geben und so weiter und so fort. Ich könnte endlos weitermachen, oder? Und Daniel ist sich sehr bewusst, dass Gott uns richten muss, weil wir die Sünde nicht ernst nehmen. Und bei uns ist doch auch so. Deshalb kommt der vierte Punkt, Daniels Bewusstsein, Unglück und Strafe sind verdient. Er sagt, Vers 11, sondern das ganze Israel übertrat ein Gesetz und wichen ab, dass sie deiner Stimme nicht gehorchten. Daher trifft uns auch der Fluch und Schwur, der geschrieben steht im Gesetz Mose, des Knechtes Gottes, dass wir in ihm gesündigt haben. Und er hat seine Worte gehalten, die er geredet hat, wider uns und unsere Richter, die uns richten sollten, dass er solches großes Unglück über uns hat gehen lassen, dass dergleichen unter dem Himmel nicht geschehen ist, wie über Jerusalem geschehen ist. Also die haben ja das ganze Volk verschleppt, gell? Ich habe mich jetzt da gar nicht so hineinversetzt. Aber müsst ihr euch das vorstellen? Das Volk Gottes lebt in Sünde und das ganze Volk wird verschleppt. Alles zerstört. Tempel ausgeraubt. Gott hatte schon Mose gesagt in 5. Mose 10, nun Israel, was fordert der Herr dein Gott von dir? denn dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und liebst ihn und dienest dem Herrn, deinem Gott, von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn haltest und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass dir es wohlgehe. Und was tun wir? Wir machen unsere eigenen Götter, denen wir dienen. Wir haben kein Interesse an Gott und der Bibel. Warum machen wir das so? Weil es andere Dinge gibt, die wichtiger sind. Beruf, Karriere, Bequemlichkeit, Stolz. Das sind unsere Götter, oder? Gott wollte, dass wir in absoluter Heiligkeit und Demut miteinander leben. Und wir glauben, dass wir schon heilig genug sind. Deshalb haben wir so viele Entschuldigungen, warum wir das nicht so ernst nehmen müssen. Gott sagte durch seinen Diener in seinem Wort, wenn ihr meine Gebote übertretet, dann hat das in eurem Leben Konsequenzen. Und deshalb sagt Daniel in Vers 11 und 12, Herr, wir wissen, dass wir deshalb in diesem Unglück sind, weil wir deinem Wort nicht gehorcht haben, obwohl du es gesagt hast. Und Gott sagt uns seine Gebote wie ein Vater seinen Kindern. Und Gott sagt uns nicht, weil er uns zerstören möchte, sondern weil er das Beste für uns haben will. So machen das doch die Eltern auch, oder? Und die Kinder schauen uns an und sagen, das mache ich nicht. Ich weiß selber, was mir gut tut. Und es ist ein Geschenk, wenn dann später Kinder ein bisschen älter werden und zu dir kommen und sagen, hätte ich das nur nicht gemacht. Ich hätte mir viele Schwierigkeiten erspart. Und so hat auch das Volk Gottes nicht gehört auf das, was Gott ihnen gesagt hat. Und deshalb waren sie in Babylon. Und deshalb tat Daniel Buße für die Sünden seines Volkes. Wie verstockt und unbußfertig das Volk Gottes war, lesen wir in Daniel 9, Abvers 13. Gleich wie es geschrieben steht im Gesetz des Mose, also ist all dies große Unglück über uns gegangen. Und dann steht hier, so beteten wir auch nicht vor dem Herrn, also trotz dem Unglück haben sie nicht gebetet und sich bekehrt. Sie haben das nicht gemacht. Darum ist der Herr auch wacker oder mutig oder entschlossen gewesen mit diesem Unglück, das er über euch hat gehen lassen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er tut, denn wir gehorchten seiner Stimme nicht. Die Abneigung gegen Buße und Treue, die Ablehnung der eigenen Verstocktheit und Sünde ist nicht nur beim Volk Israel zu finden, 600 Jahre vor Christus. Das gibt es auch bei uns heute. Das sehen wir auch bei uns. Menschen können nicht einsehen, dass sie böse und schlimm gehandelt haben. Das ist Rebellion gegen Gott. Menschen sagen vielleicht, ich weiß schon, dass ich so meine Probleme habe, ich bin nicht so geistlich, wie ich eigentlich sein sollte. Darüber können wir vielleicht noch reden. Aber wir finden normalerweise niemanden, der sich hinstellt und sagt, ich habe gegen Gott rebelliert. Ich habe mich gegen Gott aufgelehnt. Ich bin ein Sünder. Und noch weiter, ich habe dieses Unglück verdient. Also das habe ich noch nie gehört, oder? Dieses Unglück mit meinen Kindern, in meiner Ehe, in meinem Beruf, mit meinem Geld, mit meiner Gesundheit. So einen Menschen habe ich noch nie getroffen. Daniel war so einer. Und wir finden heute nahezu keine christliche Gemeinde mehr, in der es über Rebellion und Sünde gegen Gott gibt. Das habe ich noch nicht gern, wenn mir einer sagt, du Sünder. Tu Buße. Ich möchte gerne hören, dass ich ein Geschöpf Gottes bin. Ich möchte gerne hören, dass ich wertvoll bin. Ich möchte gerne hören, dass ich ein Meisterwerk Gottes bin. Ich möchte gerne hören, dass ich vom Schöpfer des Universums handverlesen bin. Ich möchte gerne hören, dass ich in dieser Welt etwas Besonderes bin. Ich möchte gerne hören, dass ich unglaublich schön und begabt bin. Diese Worte stammen aus einem christlichen Bestseller. Vielleicht müssen wir mit den Leuten auch so reden, dass sie zu uns kommen. Aber das ist gelogen. Das ist nicht die Wahrheit. Ich habe folgendes Zitat gefunden. Was unterscheidet uns von dieser Welt? Uns unterscheidet nicht, dass wir weniger boshaft sind. Also uns unterscheidet nicht, dass wir weniger boshaft sind, sondern dass wir durch die Gnade Gottes gelernt haben, unsere Bosheit zu sehen, wie sie wirklich ist, und dass wir über unsere Sünde Buße getan haben. Die Gemeinde Jesu ist die einzige Organisation, die Sünde bekennt. Und dort, wo Sündenbekenntnis stirbt, stirbt die Gemeinde. Was für ein wahres Wort. Dort, wo Sündenbekenntnis stirbt, stirbt die Gemeinde. Und wir alle müssen aufpassen. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht über die anderen erhebe. Weil wir alle stolze Leute sind. Und ich frage dich, ich frage mich, ich frage euch, gibt es unter uns eine echte tiefe Akzeptanz, dass wir von Natur aus durch und durch sündig sind? Wissen wir, dass wir nur durch Jesus Christus gerecht gemacht sind? Die Sünde herrscht nicht länger über uns, aber sie ist immer noch in uns. Deshalb ist das Sündenbekenntnis ja keine einmalige Sache. Ich muss das jeden Tag tun. Ich bekenne täglich meine Sünde, weil ich immer wieder sündige. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber je länger ich Christ bin, desto mehr werde ich mir bewusst, wie sündig ich bin. Und es wird nicht weniger. Natürlich hoffe ich, dass ich weniger sündige, aber ich bin mir nicht sicher. Und ich erkenne wesentlich deutlicher, wie sehr ich von der Sünde gezeichnet bin. Deshalb sagt Daniel in seinem Gebet, Herr, du hast recht, dass du uns bestrafst. Deine Rache ist die einzig richtige Antwort auf unser Leben, auf unsere Sünde. Wir haben dieses Exil in Babylon verdient. Und dann kommt der letzte Punkt. Es ist gut, dass wir den haben. Da geht es um die Barmherzigkeit Gottes. Daniel 9, Vers 16. Ach Herr, um all deine Gerechtigkeit willen, wende ab deinen Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem und deinem heiligen Berg. Denn um unserer Sünde willen, um unserer Väter Missetat willen, trägt Jerusalem und dein Volk Schmach bei allen, die um uns her sind. Mit diesem Vers kommt Daniel vom Bekennen zum Bitten. Und es ist interessant, dass es Daniel hier nicht zuerst um seine Bedürfnisse geht, um die Bedürfnisse seiner Leute. Um die geht es nicht. Es geht in seinen Bitten um Gott und um seine Ehre. In Vers 15 sagt Daniel im Prinzip, Herr unser Gott, du hast uns aus Ägypten geführt mit deiner starken Hand. Du hast dir einen großen Namen gemacht und jetzt führ uns mit dieser starken Hand wieder aus dem Exil zurück nach Jerusalem. Denn dein Name ist groß. Es gibt keinen Gott wie dich. Das kannst nur du machen. Dein Zorn ist verständlich, Vers 16. Aber Jerusalem ist doch deine Stadt. Wir sind doch dein Volk. Es geht um deine Ehre. Du bist gerecht und wir tragen Schmach und Schande für uns um unsere Sünde willen. Und dann bittet Daniel Gott in Vers 18 darum, dass Gott in der Trostlosigkeit und in die Verwüstung seines Lebens kommt. Vers 18, neige deine Ohren, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh, wie wir verstört sind und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Und ich füge hinzu, und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit Gottes verändert alles, was bisher geschehen ist. Erst durch die Vergebung, durch die Gnade und Barmherzigkeit haben wir Hoffnung auf ein neues Leben. Deshalb schreibt Paulus in Römer 3, Vers 23, denn es ist hier kein Unterschied. Sie sind allzumal Sünder und mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christum geschehen ist. Nur weil Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, steht gerecht vor Gott da. Nur wer Sünde bekennt, um Vergebung bittet, wird gerettet und hat ewiges Leben. Und Daniel endet unseren Abschnitt mit einer Bitte, wo man den Eindruck hat, er bittet und bittet und bittet und bittet und hört gar nicht mehr auf. Vers 19, ach Herr, höre, ach Herr, sei gnädig, ach Herr, merke auf, tue es und verzögere nicht um dein Selbstwillen, mein Gott, denn deine Stadt und dein Volk ist nach deinem Namen genannt. Und bevor Daniel zum Ende kommt, bekommt er Besuch von einem fliegenden Engel, steht hier, von Gabriel, der ihm berichtet, dass sein Gebet erhört, dass Gott sein Gebet erhört hat. Wir werden wahrscheinlich keinen Besuch von einem fliegenden Engel heute bekommen. Aber wir können das Gebet Daniels zu Herzen nehmen. Wir können als Gemeinde, als einzelne Person zu Gott rufen und sagen, dass wir dringend die Gnade und Barmherzigkeit Gottes brauchen. Wir brauchen seine Vergebung. Wir brauchen Gottes große Barmherzigkeit, weil wir von Natur aus durch und durch sündig sind. Wir sind nicht weniger böse als das Volk Israel. Wir sind einfach nur Menschen, die verstanden haben, wie böse sie sind und die ihre Sünde auf Jesus Christus geworfen haben, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und wir danken unserem Herrn von ganzem Herzen, dass er uns unsere Schuld vergeben hat. Total vergeben hat. Wir haben uns heute Morgen intensiv mit der Sünde beschäftigt. Jetzt müsste man sich genauso intensiv mit der Gnade beschäftigen. Ich muss euch sagen, wenn man so verdorben ist, dass man einen Gott hat, der so gnädig ist, das findest du sonst nirgends. Gar nirgends. Dass Gott mit uns überhaupt weitermacht, ist vollkommen unverständlich. Es war auch beim Volk Israel damals so. Was hätte Daniel denn sagen können? Das Einzige, was er gemacht hat, er ist zur Sünde seines Volkes gestanden und hat am Ende gesagt, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Und so machen wir es auch. Amen. Herr Jesus Christus, so wollen wir es machen. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, weil da gibt es nichts, worauf wir vertrauen könnten. Und wir danken dir, dass du am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Bewahre uns vor unserem eigenen Stolz und Hochmut, Herr. Bewahre uns davor, dass wir denken, wir könnten uns über andere erheben. Oder etwa denken, wir wären bessere Christen wie die anderen. Herr, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, wo wir uns überschätzt haben, wo wir dir ungehorsam waren, wo wir deinem Wort nicht gehorcht haben. Und wir danken dir für deine Gnade, Herr. Ohne deine Gnade hätten wir keine Chance. Ohne deine Vergebung am Kreuz wären wir alle verloren. Aber wir wissen, dass wir eine Heimat im Himmel haben. Und wir wissen, dass wir mit dir ewiges Leben haben. Weil es dein Wort versprochen hat und weil dein Wort für immer gilt und wahr ist. Amen.